Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist wieder Mittwoch und das bedeutet, ihr wisst es, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs, aus der schönen Welt der Brennstoffzellen und aus der schönen Welt von allem, was da dazugehört. Und heute, Johannes, sind wir wieder an unserer gemütlichen Hydrogen Bar zu dritt.
Ja, hallo Martin, hallo Benjamin. Es freut uns, dass du hierher gekommen bist. Benjamin Sommer vom TÜV Süd. Der TÜV Süd war ja schon ein paar Mal bei uns zu Gast und wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn sie die Zeit finden, naja, um uns hier zu besuchen. Und heute hat eben Benjamin Sommer den Weg zu uns gefunden. Hallo Benjamin.
Ja, hallo Martin, hallo Johannes. Freut mich sehr, auch mal bei euch in der Bar zu sein, in der Hydrogen Bar. Bin gespannt auf die nächste halbe Stunde und freue mich, zusammen mit euch über das Thema Wasserstoff zu sprechen.
Ja, nicht nur über das Thema Wasserstoff. Wir wollen heute ja tatsächlich den Blick so etwas, ja, man kann fast nicht von Weitem sprechen. Es gehört natürlich alles so ein bisschen zusammen, aber wir wollen mal ein bisschen über den Tellerrand vielleicht hinausschauen hier zusammen. Und diese Episode, ja, ich bin froh auch, dass wir heute jetzt hier zusammensitzen und die tatsächlich hier jetzt einsprechen und aufnehmen und dann veröffentlichen. Die Sache hat schon ein bisschen jetzt geschwelt sozusagen, immer jetzt eigentlich so, ja, schon ein paar Monate, Benjamin, oder? Ich glaube, das geht schon ein bisschen uns her. Und daher wird es höchste Zeit, das wirklich jetzt mal sozusagen durchzuziehen und zu machen. Und umso mehr freut es mich, dass wir das heute machen können. Möchtest du am Anfang für die Leute aus unserer Hörerschar, die dich eventuell nicht kennen, am Anfang einige Worte, einige Sätze vielleicht zu dir sagen und natürlich auch zum TÜV, wobei da wahrscheinlich jetzt die Vorstellung relativ überschaubar ausfallen kann, könnte ich mir denken.
Ja, gerne, Martin. Ja, ein paar werden mich mit Sicherheit noch nicht kennen, wahrscheinlich auch viele. Ja, mein Name ist Benjamin Sommer. Ich bin zwar seit 2017 beim TÜV Süd in der Product Service mit dem Fokus auf Umweltsimulation und habe da auch schon immer die Funktion auch bei uns eingenommen für das Business Development. Und hier haben wir die Themen dann auch getrieben seit 2018, 2019 für das HV-Testing, High-Voltage-Testing, wo wir unsere Komponenten in unseren Laboren, ja, für Vibration, Klima, Korrosion, IP, was es da alles so gibt, prüfen für die OEMs oder auch für die Tier Ones. Und wie gesagt, den Fokus auf HV-Testing. Und da ist natürlich auch die Brennstoffzelle eine entscheidende Komponente, wo wir dann in unseren Laboren die Brennstoffzelle, ich sage jetzt mal auf Herz und Nieren, prüfen. Prüfberichte im Prinzip erstellen und die dann an unsere Kunden verschicken. Aber klar, auch in den Projekten sind wir da auch in ganz engem Austausch mit unseren Kunden, um natürlich das Produkt marktfähig dann auch zu gestalten.
Ja, es ist eine ganz große Bandbreite. Du hast gemeint, du warst ja am Anfang im Umwelttesting und dann Hochvolttesting. Wie kommt man dann in diesen Bereich Brennstoffzelle, weil natürlich, also Brennstoffzelle ist ein Nischenthema im Moment noch, weil noch ist natürlich jetzt unsere Meinung. Es gibt natürlich diese ganzen breiten Gebiete von typischen Elektromotoren, Antrieben, DC-Invertern und so weiter und so fort. Und da ist diese Brennstoffzelle wahrscheinlich doch eher so ein bisschen ein Nischenthema, das jetzt nicht sofort ins Auge fällt. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr machen wir?
Also ja, eine gute Frage. Also zum einen natürlich über meine vertriebliche Rolle, die ich als Senior Account Manager auch habe und auch mit den Accounts, die ich betreue, ist natürlich auch Brennstoffzelle immer ein Thema, nicht nur batterieelektrisch, sondern auch mit der Brennstoffzelle. Und da haben wir relativ früh schon in einem frühen Stadium bei mehreren Kunden ja mit den ersten Tests begonnen. Also ich würde sagen, das hat auch ziemlich genau so 2018 hat es so begonnen, wo wir die ersten Versuche gemacht haben, wo wir uns rangetastet haben, wo auch noch gar nicht so klar war, beispielsweise bei den Vibrationsprüfungen, wie gehen wir vor, welche Profile nehmen wir, ich sag mal, ganz früh auch Schwingungsmessungen durchgeführt haben, um zu verstehen, wie so ein Stack beispielsweise jetzt auf einem Shaker reagiert, auf Schwingungen, wo hat er seine Resonanzen und so weiter. Und so hat sich das dann im Prinzip fortgesetzt über die Jahre, so dass man dann immer mehr Informationen aus den Testergebnissen natürlich herausholen möchte. Man möchte immer mehr verstehen, wie sind die Ausfallmechanismen, wie verhält sich das Produkt bei, ich sag mal, kritischen Situationen, maximale Schwingung, hohe Temperatur, Feuchte und so weiter. Und deswegen kam halt noch hinzu, dass wir mit der Kommunikation der Prüflinge über das CAN-Protokoll dann noch mehr Einblicke in den Prüfling haben. Also das heißt, wir haben im Prinzip als Master sozusagen ein Automatisierungssystem drüber gesetzt, was dann mit dem Prüfling kommuniziert, aber auch mit den Testeinrichtungen kommuniziert, sodass man auch Szenarien nachstellen kann, wenn es dann in einem maximalen Schadensfall gerät, dass man sagt, okay, in diesem Fall muss dann sofort die Temperaturkammer auf minus 40 Grad gestellt werden, Shaker soll sofort ausgestellt werden, was weiß ich noch, eine Alarmglocke soll noch erläuten. So haben wir uns im Prinzip Stück für Stück davor gearbeitet und haben jetzt so ein Setup mit den unterschiedlichsten Kunden, ja, wo wir verschiedenste Szenarien, und die Szenarien sind tatsächlich auch immer wieder unterschiedlich, je nach Anwendungsfällen dann auch nachbilden können. Mhm.
Jetzt sagst du, ihr habt sozusagen jetzt seit 2018 jetzt mehr oder weniger quasi jetzt durchgehend jetzt Erfahrungen gesammelt. Das heißt jetzt halt schon jetzt über den Zeitraum halt von 5-6 Jahren sozusagen. Würdest du jetzt in der Retrospektive oder auch mit Stand heute sagen, es gibt irgendwas, was das Testing von Brennstoffzellen hinsichtlich dieser Umweltanforderungen jetzt wirklich unterscheidet von irgendwelchen anderen Komponenten? Oder ist es dann letztendlich doch so? Ich meine, das ist ja auch ein legitimer Punkt, dass man sagt, ja, regt euch nicht alle so auf über die Brennstoffzelle. Es ist eigentlich eine Komponente wie der andere. Wir müssen es halt machen und ja, muss halt durchgezogen werden, aber seid da sozusagen nicht zur Hasenphysik unterwegs. Wie ist die Erfahrung, die du da gemacht hast über die letzten Jahre?
Ja, deswegen glaube ich, hat man auch anfangs, ich sag mal, langsam begonnen mit dem Thema. Aber mittlerweile würde ich sagen, ist das ein Testing, wie wir es bei einer E-Maschine, beim DC-DC-Konverter, wie wir es da auch hantieren. Natürlich mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen, aber das haben wir auch bei einer drehenden E-Maschine beispielsweise, haben wir das natürlich auch zu berücksichtigen. Also wir haben da Test-Setups, wie wir sie von anderen Komponenten auch herkennen. Ja, wenn jetzt so ein Stack dann so hochkant auf einer Rüttelplatte steht, müssen wir da natürlich messtechnisch, gehen wir da schon ein bisschen anders vor als jetzt bei einer anderen kompakten HV-Komponente. Aber das bringt, ich würde sagen, jede Komponente bringt da so seine Eigenheiten mit, wie es dann natürlich die Brennstoffzelle auch hat.
Das ist viel von Shakern, von Vibrationstesting gesprochen. Seht ihr das als den Hauptpunkt, der da anfällt in dem Testing, oder wird da viel auch mit quasi Umwelteinflüssen, also Feuchte, Kälte, Temperaturschwankungen getestet oder viel elektrisch? Was ist denn da aus deinem Gefühl, deiner Erfahrung so dieser Painpoint, wo die ganzen Entwickler reingehen?
Ja, also ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu können, aber so grundsätzlich kann man sagen, und das zieht sich ja im Prinzip auch wieder durch die anderen HV-Komponenten auch durch, häufig startet man mit einer Temperaturprüfung, wo man Hoch- und Tieftemperaturen anfährt. Da hat man im Prinzip das Ziel, die ganzen Werkstoffe, die verbaut sind mit ihren unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten, etwas vorzualtern, so nennt man das auch, um dann die mechanischen Prüfungen durchzuführen mit einem vorgealterten Prüfling. Und ich würde sagen, das ist so das typische Vorgehen. Temperaturprüfung, dann Vibrationsprüfung. Und was auch immer mehr der Fall ist, dass wir dann zwischen den Prüfungen dann den Kühlkreislauf nochmal auf Dichtigkeit prüfen und so weiter. Aber das ist auch ein Vorgehen, ja, wie vorhin schon angesprochen, was bei vielen Komponenten sehr ähnlich ist. Aber die Vibrationsprüfung, da die Brennstoffzelle ja auch an die Karosserie angebaut ist und da dann einige Schwingungen eingeleitet werden in den Brennstoffzellen-Stack, ist natürlich eine entscheidende und auch eine wichtige Prüfung.
Ja. Wie beurteilst du denn aus deiner Warte raus den Entwicklungsstand des gerade von so Brennstoffzellensystemen? Weil ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich jetzt sowas wie eine E-Maschine, die ist ja nichts Neues im Endeffekt. Die gibt es seit vielen, 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 vielen Jahren und da ist wahrscheinlich auch die Technologie halt sehr, sehr weit fortgeschritten und da geht es um irgendwelche Nuancen. Und so könnte ich es mir zumindest denken, aber da korrigierst du mich natürlich gerne, wenn ich da was Falsches jetzt annehme. Ist es eher auch, mei, da ist wahrscheinlich die Anforderung, ja, mei, das Testing muss halt durchgezogen werden, das muss halt gemacht werden, aber da ist es wahrscheinlich nicht so, in vielen Fällen wird es da keine großen, überraschenden Ergebnisse geben, könnte ich mir denken. Wie ist denn da der Stand jetzt auf der Brennstoffzellenseite? Sind wir da jetzt auf einem ähnlichen Niveau schon unterwegs, auch dass man sagt, so, wir ziehen das Testing durch und dann kommt halt das Nächste? Oder ist es da schon noch so, dass es ein bisschen was mit sozusagen Entwicklung und mit Herausfinden von Grenzen noch zu tun hat und da auch mal was Überraschendes dabei rauskommt?
Also ich gehe noch mal einen Schritt sogar weiter nach vorne, wo ich 2012 mit dem Thema Umweltsimulation begonnen habe. Da ist gerade das Thema E-Maschine, E-Maschinen-Testing auch da. Ganz viel Vibrationsprüfungen wurden da durchgeführt. Da hatten wir ein ähnliches Phänomen. Da hat man so die Kinderkrankheiten, was heißt Kinderkrankheiten? Man hat da natürlich noch Materialbrüche gehabt, die man natürlich nicht haben sollte. Aber das war in einem ganz frühen Stadium. Auch bei den E-Maschinen, ganz normaler Entwicklungsprozess. Da ist man auch noch weit davon entfernt, dass das Serienteile geben werden, sondern wirklich ganz frühe Erkenntnisphase, Entwicklungsphase, die man da hat. Und so war es da, ja, im Prinzip 2018 auch. Da hat man Einzeltests gemacht, da hat man teilweise auch nur Subkomponenten geprüft. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, ist es schon, ja, Standard. Wir haben den ganzen Stack bei uns in den Laboren. Und für uns ist es jetzt mittlerweile, und ich würde auch sagen, für unsere Kunden eine ganz normale Vorgehensweise. Man hat A, B, C Musterphasen, wo man auch unterschiedlichste Ausfallkriterien abprüft. Und ich würde sagen, mittlerweile ist es ein Standardprozedere, wo man jetzt nicht mehr erwartet, dass es da Totalausfälle gibt, sondern klar, wir, und dafür sind wir ja auch da, wir erzeugen immer wieder Schäden, wir analysieren die Schäden, gemeinsam auch mit dem Kunden, sind dann ganz engem Austausch dann auch mit dem Kunden. Wie gesagt, weil entscheidend ist zu verstehen, den Ausfallmechanismus zu verstehen, auch, und das ist auch ganz wichtig, zu erkennen, was war denn die Ursache und was war ein Folgefehler, was wir dann natürlich mit unserer Messtechnik und vor allem auch, und das ist der große Vorteil, den wir mittlerweile sehen, mit unserer Automatisierung, dann analysieren können. An welcher Stelle hatten wir vielleicht auch schon eine höhere Temperatur, vielleicht ist irgendwo, hat es einen Spot gegeben, einen Hochtemperaturspot, dass es eine Materialermüdung gab und so weiter, oder auch durch unsere, jetzt bin ich wieder bei der Schwingungsprüfung, durch unsere Beschleunigungsaufnehmer, die wir setzen und mitmessen, sodass wir dann wirklich erkennen, wo ist der Prüfling kaputt gegangen, um dann da die Information unserer Kunden zu liefern, damit sie da dann nachschärfen können.
Haben sich da die Tests dann gewandelt jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, dass man wirklich gesehen hat, gut, da wurden vielleicht eher einfache Sachen vor 15 Jahren getestet und jetzt wird es immer komplexer und immer, muss ich mir das Überlagerung von Effekten und so weiter. Hat man da so eine Entwicklung gesehen oder ist es nicht so, dass man da im Prinzip genau die Lastenhefte von den typischen OEMs einfach abprüft und sagt, ob das jetzt ein Elektromotor oder ein Inverter oder eine Brennstoffzelle ist, ist am Ende egal.
Also letztendlich muss man sagen, ist ja die Brennstoffzelle genauso in das Fahrzeug, also jetzt in Anführungszeichen genauso in das Fahrzeug eingebaut wie eine E-Maschine auch. Also sprich, es ist an der Karosserie befestigt. Sprich, wir haben Schwingungen werden eingetragen über die Karosserie. Wir haben ähnliche Temperaturniveaus, die wir da auch abprüfen. Also man konnte schon mit der Brennstoffzelle auf einen großen Grundstock von einer Normlandschaft aufbauen. Dennoch sehen wir auch, dass die Anforderungen auch sehr individuell sind, also dass man Temperaturprofile oder auch Schwingprofile dann entsprechend anpasst. Aber so das Gros kann man schon sagen, hat man eine gute Normlandschaft. Und wenn jetzt jemand von Null anfangen würde, hätte man auch Normen, Profile, mit denen man einfach mal starten könnte. so dass man nicht komplett in der Luft hängt. Und so hat man es auch zu Beginn gemacht. Man hat in der Zwischenzeit eher auch mal Tests gestrichen, weil man sagt, ja, da hatte man nicht den Mehrwert, sondern man hat erkannt, wo die Pain Points sind und mit welchen Tests man das Ziel am besten verfolgen kann, um die Schäden zu erkennen, die da eintreffen könnten.
Wenn du sagst, es gibt eine schöne und umfangreiche Normenlandschaft, ist es dann so, der Schwerpunkt von den Tätigkeiten oder von den Prüfungen, die er macht, liegt dann der auch tatsächlich auf der Zertifizierungsseite, weil das ist ja auch immer sowas, was man dem TÜV quasi halt so unterstellt, die machen halt Zertifizierung, oder gibt es da andere Bereiche, in denen ihr aktiv seid?
Also Zertifizierung ist tatsächlich bei uns in unserem Teil, was wir prüfen, gar nicht das Thema. Das heißt, das sind, wenn man so will, freiwillige Prüfungen, die der Kunde bei uns machen möchte. Natürlich für ein gewisses Entgelt. Aber das sind im Prinzip entwicklungsbegleitende Prüfungen, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, von der meistens A-Muster noch nicht, B-Muster, C-Muster-Phase, um einfach die Erkenntnis in die Entwicklung reinzutragen, wie es denn nach den Prüfungen mit dem Prüfling bestellt ist, wo man Probleme sieht, wo man Schäden sieht und so weiter. Und da kann man dann unsere Prüfergebnisse nutzen. Letztendlich ist es teilweise auch so, wenn jetzt Zulieferer von OEMs Produkte entwickeln, meistens ist es so, dass der OEM auch vorgibt, dass er dann auch solche Umweltprüfungen machen muss, aber es ist kein Zertifikat notwendig.
Siehst du da jetzt, dass das Volumen, dass der Markt da größer wird in den letzten Jahren? Also gerade 2020, 2021 gab es ja wirklich diese Aufbruchsstimmung, wo alle dann Wasserstoffstrategien aufgelegt haben und jeder hat Komponenten auf Wasserstoff umgerüstet und quasi jeder wollte dabei sein. Inzwischen würde man sagen, ist es vielleicht ein bisschen mehr Klarsicht gewichen, quasi, oder der Realitätssinn ist ein bisschen eingekehrt und viele haben sich dann wieder fast schon verabschiedet oder zumindest ein bisschen zurückgezogen. Merkt ihr das auch oder sagt ihr, die Brennstoffzelle ist weiterhin ein wichtiges Thema, da wird dann gearbeitet, es sind halt nur die quasi Verlautbarungen nicht mehr so laut.
Also wir haben diese Änderung, also jetzt kann ich natürlich nur von unserer Sicht sprechen, wir haben diese Veränderung gar nicht so aktiv miterlebt bei uns in den Laboren. Wir erkennen eher, dass, also wir waren getrieben jetzt, ich sag mal, von Automotive-Anwendungen. Was wir jetzt sehen, das muss aber nicht eine Entwicklung sein, wie gesagt, das ist ja nur unsere Sicht, dass wir auch so stationäre Stacks dann auch teilweise prüfen, wo es dann natürlich auch andere Anforderungen gibt. Aber wir haben jetzt da gar kein so Up and Down gesehen in der Zeit, wo wir das jetzt durchführen, sondern das war eigentlich ein stetiger Prozess, der, ich würde mal sagen, konstant sich steigert.
Diese Geschichte, die jetzt erstmal so ein bisschen jetzt abseits von Wasserstoff oder von der Brennstoffzelle ja aktuell eigentlich in aller Munde ist, ist ja im Endeffekt speziell auf der Batterieseite logischerweise halt die Battery Regulation, die ja, so ist zumindest immer, hast du natürlich jetzt schon das Munkeln sozusagen jetzt zu hören in der Wasserstoffwelt, vielleicht irgendwann mal so eine Vorlage oder halt so eine Blaupause eben sein kann halt für eine vergleichbare Regulation, die irgendwann vielleicht auch den Brennstoffzellen eben halt blühen würde. Wie schätzt du denn dieses Spannungsfeld ein? Jetzt die Battery Regulation auf der anderen Seite und auch das, was das in einigen Jahren halt möglicherweise dann für die Wasserstoffwelt jetzt bedeuten könnte.
Also das ist ja ein Punkt mit der EU-Batterieverordnung, ist ja auch ein Teil, was ich bei uns übernommen habe in unserer Abteilung. Die EU-Batterieverordnung ist ja im Prinzip eine Geburt, so würde ich es nennen, aus der Eco-Design-Verordnung. Das ist im Prinzip die Mutter der Verordnungen, die dazu zukünftig rauspurzeln, eine nach dem anderen. Und wir sehen jetzt schon in der EU-Batterieverordnung, die ja auch viele Automotives ja, die sich in diesem Segment aufhalten, OEMs, Tier Ones und so weiter, betrifft. Da sehen wir auch, ich würde sagen, so eine gewisse Unruhe. Ja, es kommen Verordnungen auf einmal auf sie zu. Und wie du es auch schon gesagt hast, Martin, die EU-Kommission droht ja noch mit weiteren Produkten, End-of-Life-Vehikel und so weiter, was noch kommen wird. Und es ist natürlich auch ein Treiber, solche Verordnungen, um gewisse, das, sag mal, das übergeordnete Thema ist ja Circular Economy, die Produkte bezüglich des ganzen Lebenszyklus zu betrachten und auch die Ressourcen zu nutzen, die im End of Life vorhanden sind oder vielleicht sogar in ein Second Life zu überführen. Alles in allem ein, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht auch ein guter Gedanke. Im Detail ist es dann manchmal eine Challenge für viele, für uns, auch für unsere Kunden, gewisse Dinge dann auch umzusetzen. Das ist kein Einzelfall, ist es natürlich auch, ja, eine Challenge. Aber so wie wir jetzt die EU-Kommission kennen, auch gerade mit dieser Eco-Design-Verordnung, werden da noch einige Verordnungen auf uns warten.
Hast du da ein Gefühl, was da bei Brennstoffzellen wirklich quasi relevant sein könnte? Weil bei der Batterie hat man ja natürlich das, den Punkt, dass das wahnsinnig viele Ressourcen reingehen. Du hast da im Prinzip ein, keine Ahnung, 500 Kilogramm oder noch mehr an Masse, an Materialien, die da im Auto sind und wo man natürlich sagt, ja gut, kann man die nicht wieder nutzbar machen. Bei Brennstoffzellen ist es ja fast schon so wie ein Verbrennungsmotor heute, irgendwie so ein quasi Motorblock. Da kommt ja auch niemand auf die Idee und sagt, ja gut, diese Verbrennungsmotoren, die müssen so gebaut werden, dass du die dann, nachdem das Auto verschrottet wirst, nochmal ins Haus einbauen kannst, damit du dann irgendwie dein, sozusagen ein Blockheizkraftwerk in den Keller machst. Aber könnte sowas dann kommen, dass halt jemand sagt, ja gut, wenn die Brennstoffzellen, die müssen eine Lebensdauer haben, die sind, keine Ahnung, irgendwie viele 10.000, 20.000 Stunden und das muss alles so ausgelegt werden, dass es danach in quasi eine Second-Life-Anwendung gehen kann. Oder ist es eher so, dass da vielleicht komplett andere Sachen relevant werden? Das heißt jetzt, dass zum Beispiel das Platin irgendwie ohne Kinderarbeit zusammen gekauft werden muss.
Also das ist jetzt natürlich ein bisschen Glaskugel lesen. Vielleicht könnte man sich auch vorstellen, dass es mit in die End-of-Life, weil End-of-Life-Vehikel hat ja jetzt erstmal nichts mit der, ja, mit der Art des Antriebes zu tun. Man kennt ja auch diese Verordnungen, dass sich die Kommission über einen Delegated oder Implementing Act, ja, da alle oder viele Möglichkeiten offen hält, die Verordnung dann auch noch abzuändern. Aber gerade so das Anoden-Kathoden-Material, vielleicht auch Membran. Und du hast es angesprochen, Johannes, mit dem Thema Kinderarbeit. Due Diligence ist bei der Batterieverordnung auch ein Thema. Ich denke, man hat jetzt mit der Batterieverordnung, das ist wie so ein Blueprint, würde ich sagen, wo man ja jetzt schon mal sehen kann, in welche Richtung das geht. Und das wird wahrscheinlich für die anderen Themen sehr ähnlich sein, für Elektrogeräte, die dann da auch noch kommen wird, die Verordnung. Aber das ist jetzt, ja, wie gesagt, ein bisschen Glaskugel, aber ich finde, mit der Batterieverordnung hat man schon mal so eine grobe Sicht, wie das aussehen könnte zukünftig.
Man muss ja letztendlich sagen, ich bin da jetzt nicht der Experte natürlich in der Batterieverordnung, da kennst du das natürlich viel besser als ich, Benjamin. Aber die ist logischerweise ja auch auf Wasserstofffahrzeuge oder auf Brennstoffzellenfahrzeuge ja zutreffend eben dann, weil da ist ja zumindest in allen Fällen, die mir bekannt sind, ja auch zumindest eine Pufferbatterie drin, die ja auch jetzt halt überall so eine Lichtmaschinenbatterie jetzt hinausgeht, die jetzt quasi so ein Verbrennerfahrzeug hätte. Und insofern natürlich auch wahrscheinlich halt für die Hersteller von Wasserstofffahrzeugen jetzt ja schon quasi relevant und auch verbindlich.
Ja, richtig. Also alle Batterien müssen seit dem 18. August, die auf den europäischen Markt gebracht werden, CE-konform sein. Ja, das heißt, sie müssen gewisse Artikel müssen erfüllt sein, damit diese Batterien auf den europäischen Markt gebracht werden. Und das ist natürlich auch mit einer Batterie, die dann in einem Fahrzeug integriert ist. Also man kann auch noch einen Schritt weiter gehen, wenn irgendwo eine Knopfzelle, Pufferbatterie mit drin ist. Wenn man sie importiert aus dem Nicht-EU-Land, fungiert man auch als Importer. Also das sind alles Themen, die treffen auf Fahrzeuge zu, Wir sehen es auch im Medizinbereich, sehen wir da auch viele, viele Kunden oder auch ja, Hersteller von Geräten. Wenn irgendwo eine Batterie mit verbaut ist, ist diese EU-Batterieverordnung zu berücksichtigen und die Batterien müssen CE-compliant sein.
Ja, das ist natürlich ein riesiges neues Thema. Da könnten wir wahrscheinlich auch nochmal eine Stunde drüber sprechen.
Ja. Ja, sehr gerne.
Ja, wir erweitern unseren Podcast von Hydrogen Bar zu EU-Bar oder so.
Ja. Oh Gott. Da wird es uns nicht langweilig.
Ja, genau.
Genau.
Europa-Bar.
Genau. Ja, gut. Nichtsdestotrotz, die Zeit geht dem Ende zu. Gibt es vielleicht noch was, was du loswerden willst? Irgendwas, was wir noch nicht angesprochen hatten?
Also zu dem Thema Brennstoffzelle haben wir, glaube ich, im Prinzip alles soweit abgehandelt. Also es ist im Prinzip mittlerweile Standard, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen, für uns auch in den Laboren. Ich meine, für uns ist es auch immer ein schönes Thema, so neue Themen anzugehen, auch für unsere Labormitarbeiter. Das ist aber mittlerweile, würde ich sagen, ein normales Produkt, wie jedes andere Produkt auch bei uns in den Laboren. Und wir sehen jetzt nochmal auf das letzte Thema anzusprechen bei der EU-Batterieverordnung, was auch in unserem Bereich zählt. Da sehen wir noch eine große Unruhe, so wie ich es auch vorhin gesagt habe, so eine gewisse Unruhe, auch dass teilweise noch gar nicht klar ist, ja, wo sind denn die Pain Points? Da sind teilweise die, ich nenne es jetzt mal so, die Pfade noch nicht so richtig ausgetreten. Da muss man sich langsam in so iterativen Prozessen annähern an das Ziel. Das sind so die Themen, die uns momentan umtreiben.
Ja, alles klar. Ja, wir danken dir herzlich, Benjamin, für deine Zeit und logischerweise dafür auch, dass du uns hier eben an der Hydrogen Bar versucht hast. Wenn wir doch demnächst nochmal eine weitere Folge machen können, ja, es würde uns freuen, selbstverständlich, das wäre super. Wie immer der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, schaut doch in unsere Shownotes. Wir haben da auch einige Sachen eben wieder verlinkt, wenn ihr mehr Informationen zu diesen Themen euch erholen möchtet, über die wir heute gesprochen haben im Podcast, dann scrollt in eurem Podcast-Player nach unten oder zur Seite oder wo auch immer, je nachdem welchen Player ihr da nutzt, und ihr findet unsere Shownotes und könnt euch da hineinklicken, wenn euch mehr Einzelheiten interessieren. Ansonsten noch wie immer der Hinweis, wenn ihr mit uns oder auch mit dem Benjamin selbstverständlich in Kontakt treten möchtet, dann nutzt doch entweder unsere E-Mail-Adresse, die ist ja immer noch kontakt@hydrogenbar.de, oder ihr schaut auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de, und nutzt das Kontaktformular, das ihr dort findet. Wenn es Nachrichten für den Benjamin sind, dann leiten wir die selbstverständlich weiter. Und wenn es Nachrichten an uns sind, dann versuchen wir auch zu antworten. Das gelingt manchmal nicht sofort, aber wir versuchen schon, auf jede Nachricht zu antworten. Und es freut uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt und uns euer Feedback zukommen lasst.
Genau. Damit danken wir dir ganz herzlich, Benjamin. Vielen Dank, dass du da hier deine ganzen Insights und Erfahrungen mit uns geteilt hast und mit unseren Hörern. Und ja, wir wünschen euch, also dir, eine schöne Woche. Euch, liebe Hörer, auch eine schöne Woche. Und freuen uns dann auf das nächste Mal.
Ja, dann danke auch von meiner Seite und ich freue mich, dass ich hier mit dabei sein durfte in der Bar.
Super, alles klar, macht's gut, bis bald,
servus. Ja, bis dann, ciao.